ARD. Talk mit Tees.
Akaziensirup ist nicht gesund, auch wenn es sich gesund anhört.
Du empfiehlst nämlich den Patienten auch wirklich ganz gerne, vergleichen Sie Ihren Po mit Ihrem Gesicht.
Das stimmt. Und dann schaute er mich an und sagte so, so muss die Rettungsärztin Cordula sein. Möchtest du diese Rolle haben? Und ich so, also ich weiß das nicht. Da gibt es auch viel Extremismus und auch unter Kollegen wird gestritten und man wird auch angegriffen. Also und diskreditiert, weil man, wie ich zum Beispiel, das Thema Süßstoffe kritisch sehe. Viele Menschen glauben, wenn sie Süßstoffe essen, dann haben sie Kalorien gespart und dann schlagen sie vielleicht zu viel zu. Oder das Gehirn wird so ein bisschen verarscht. Es denkt, oh, das schmeckt süß, jetzt kommen Kalorien und dann kommen keine und vielleicht kriegt es dann noch mehr Appetit. Minus 110 Grad und dann bin ich durch so eine Kältekammer gelaufen, 2 bis 3 Minuten. Da musste man
nackt.
Mit Bade, also Bikini.
Nur so gut wie, ja.
Fast nackt.
Fast.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und ich habe Glück. Ich habe das Glück, die tollsten Gäste zu haben. In dieser Folge ist das Jael Adler. Sie ist Hautärztin. Viele kennen sie aus dem Fernsehen oder von ihren Büchern. Wobei es mittlerweile gar nicht mehr nur um Haut bei ihr geht. Sie ist auch Expertin für Anti-Aging. Und in ihrem Buch Genial Ernährt, da geht es um das, was wir essen und was auch gerne mal zu einer Religion hochstilisiert wird. Das ist mittlerweile ein ganz schöner Dschungel an Regeln und an Statements. Jael hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese sehr komplexen Dinge möglichst einfach zu erklären. Und wenn es um Ernährung geht, dann sind wir alle dabei. Die gute Nachricht schon mal vorneweg, gute Ernährung muss nicht perfekt sein, sondern vor allem ausgeglichen. Für die Einzelheiten bleibt einfach dran, da werdet ihr dann erfahren, dass Fette eigentlich ganz gut sind und oft zu Unrecht verteufelt werden und Fette können sogar beim Abnehmen helfen. Und das allergrößte Thema ist natürlich immer Zucker. Leute, es gibt sogar intelligenten Zucker. Und natürlich ist es gar nicht so schwer, gesünder zu leben, als die meisten das von uns tun. Für mich war dieses Gespräch, wir haben uns in Berlin getroffen, auch wieder mal so eine Motivation, mich dann wieder doch noch etwas bewusster zu ernähren. Außerdem ist es super, wenn man nicht jeden Abend vor dem Fernseher Heißhunger bekommt. Dann macht man nämlich irgendwas falsch. Freut euch auf eine unterhaltsame Sprechstunde, in der wir natürlich auch Frau Doktor selber ein bisschen auf den Zahn fühlen wollen.
Ein Podcast von SWR 3.
Jael Adler ist da.
Hallo, ich freue mich.
Guten Tag.
Guten Tag.
So, Jael, der deutschen liebste Hautärztin und mittlerweile natürlich aber auch wirklich Expertin für große Bereiche. Also nicht nur die Haut.
Nein,
aber
die
es
Haut,
spielt ja alles mit rein.
Die Haut ist die Zentrale von allem. Und wenn man die Haut verstehen will, muss man alles drumherum und auch innen drin verstehen.
Nein, das Herz ist die Zentrale von allem.
Das sagen die Kardiologen so. Aber in der Haut steckt auch ganz viel Herz.
Und was sagen die Urologen?
Ja, also keiner kommt an dieses Superorgan ran, das ja 30 Hormone produziert wie kein anderes Organ und das eben Nervensystem hat und Mikronährstoffe hat und Gefühle hat und
ja.
Gefühle macht
die
und
Haut.
Schützt.
Alles.
Also ich bin ein großer Hautfan.
Ja, wir werden nachher auch über Haut noch sprechen. Hast du eigentlich, also das würdest du nie machen, du würdest nie ein Tattoo dir stechen lassen?
Natürlich nicht.
Weil man,
es ist ja giftig.
Ja, ist das wirklich? Sind ja. Die Farben nicht inzwischen so modern?
Leider
und
nicht.
So harmlos nicht?
Also es ist ja schon so, dass viele Menschen ihre Tattoos lieben und es gibt natürlich auch eine große Branche von Stechern. Und da gibt es sicherlich auch welche, die gut ausgebildet sind, die das sehr ernst nehmen, die auf Hygiene achten und versuchen, ja, Farben zu nutzen, die quasi das kleinere Übel sind. Aber Tatsache ist, es wird ja etwas in die Haut hineingestochen. Die Hautbarriere wird brutal mit der Nadel überwunden. Und die Farbe, die dann in der Lederhaut zu liegen kommt, in der zweiten Hautschicht, wird dann abgekapselt mit Narbengewebe, mit Immunsystem, Fresszellen, die versuchen das zu bekämpfen, weil das ja wirklich ein Fremdkörper. Ein Teil wird über die Lymphe abtransportiert, landet dann in den Lymphknoten oder sogar in den Organen und verlässt ja nie wieder unseren Körper. Also nicht so wie Lebensmittel, die durch den Magen-Darm-Trakt geleitet werden oder Arzneimittel, die meinetwegen dann auch mal in die Vene gespritzt werden, ne? Wo es auch Untersuchungen gibt, was macht das eigentlich? Diese Farben sind obwohl sie wie Arzneimittel, als Dauerarzneimittel in den Körper gelangen, die sind überhaupt nicht überprüft. Es gibt da keine Studienlage und man hofft einfach, dass es gut geht. Viele davon sind und waren toxisch, deswegen wurden auch einige verboten. Stattdessen sind jetzt neue nachgerückt, die genauso wenig überprüft sind. Ja. Und man muss einfach denken, Toxikologie ist ja etwas, wo sich Dinge summieren im Laufe des Lebens. Ja, und auf der einen Seite isst man Dinkelkeks und auf der anderen Seite hat man dann bunte, giftige Farben in der Haut. Das passt nicht ganz zusammen.
Hast du als Hautärztin feststellen schon können bei Patienten von dir, dass die Tattoos unter Umständen Auswirkungen auf ihre Gesundheit gehabt haben?
Auf jeden Fall. Also ich sehe, wenn ich zum Beispiel ein Melanom operiere, also einen schwarzen Hautkrebs, und es muss ein Lymphknoten entfernt werden, dann manchmal die Farbe vom Tattoo im Lymphknoten. Und dann erschreckt man sich, weil dann sieht man schwarze Farbe und denkt, oh mein Gott, der Tumor hat gestreut. Wenn man Glück hat, ist das dann eben aber wirklich nur Tattoofarbe. Ja. Oder im Tattoo verändert sich ein Leberfleck, weil der aus Versehen oder ignorant vom Tätowierer überstochen worden ist und dann entsteht der Hautkrebs, den man schwer erkennen kann, weil einfach Farbe drüber ist. Oder es wächst in dieser Haut Hautkrebs, in dieser tätowierten Haut. Und es muss nicht immer der böse Schwarze sein, es kann auch dieser halbböse Weiße sein. Man weiß nicht, ob nicht diese Farben tatsächlich auch den Hautkrebs da stimuliert haben. Oder ich habe auch Autoimmunerkrankungen gesehen, wie zum Beispiel eine akute Nesselsucht nach dem Stechen oder 3D-Tattoos, nämlich wenn die Schuppenflechte plötzlich getriggert worden ist durch diese Farbe und durch das Stechen, dann gab es dann plötzlich einen 3D-Drachen oder eine 3D-Rose. Also ich finde, eine Haut, die intakt ist, ist das Ziel, und natürlich ist Tätowieren, aber auch Piercing etwas, was die Haut eben nicht mehr intakt hinter zurücklässt, und deswegen kann ich es als Hautärztin nicht wirklich gut finden. Nein. Das tut mir leid.
Weil du auf einer Party stehst und dir steht jemand gegenüber und hat wirklich so vielleicht den ganzen Arm voll tätowiert.
Ja.
Was denkst du dann? Kannst du da komplett abschalten oder denkst du die ganze Zeit, das hättest du nicht machen sollen?
Nee, ich trenne sehr gut meinen Beruf und mein Privatleben. Und ich kann auch nachvollziehen, dass Menschen ihre Tattoos lieben und dann irgendwie ihre Verwandtschaft da draufschreiben oder ihre schönsten Erlebnisse oder was auch immer ihnen wichtig ist, Dekos. Ja. Und da bin ich die Letzte, die da urteilt. Aber wenn ich es aus dem Gesundheitsaspekt betrachte, dann mache ich mir schon Gedanken, weil ich dann eben manchmal merke, da sind einige Leute wahnsinnig fanatische Gesundheitsjünger und dann passt das aber eben nicht dazu. Aber so sind wir Menschen. Ja. Wir sind ja nicht immer so einheitlich in uns.
Der Mensch an sich ist widersprüchlich.
So.
Und das wird sich auch nie ändern.
Genau.
Was dir gefallen würde, glaube ich, in dem Fall, wo du sagst, ja, das kann man machen. Ich habe letzte Woche ein Buch gelesen von Katharina Hagen, ein ganz neues. Und da geht es darum, dass eine 102-Jährige sich ein Tattoo stechen lässt von ihrer Enkelin.
Ja, okay, süß.
Die sagt auch, ob es ungesund ist oder nicht. Egal, ich habe noch ein paar Tage, ein paar Monate.
Was ich auch musste immer. Es dann ja auch wegstechen.
Richtig, weglasern.
Ich musste es dann ja auch weglasern.
Ja.
Und es gibt ja richtige verschiedene Maschinen, die unterschiedliche Wellenlängen absondern, um alle möglichen Farben zu erwischen. Und am leichtesten ist tatsächlich, die Farbe schwarz wegzumachen. Und wenn dann einer Totenköpfe irgendwie hat und dann plötzlich in einen ganz seriösen Beruf wechselt und jeder würde diese Totenköpfe sehen, dann bin ich natürlich froh, dass ich das weglasern kann für diesen Menschen. Ne? Also das gehört halt einfach auch zu meinem Beruf dazu, Menschen davon abzuraten, aber es auch dann im gegebenen Fall dann wegzumachen.
Das Schwarze am leichtesten zu entfernen ist auch interessant. Schwarz ist ja auch keine Farbe angeblich, vielleicht deswegen.
Es ist auch tatsächlich manchmal ganz unterschiedlich, wie die Farbe reagiert. Es gibt zum Beispiel Permanent Make-up, was ja Frauen zum Beispiel als Lidstrich oder als Augenbrauen oder Lippenfarbe sich stechen lassen. Das kann ja auch super aussehen, aber wenn es dann schief geht und sie sich das weglasern lassen wollen, dann kann es passieren, dass es zu einem unschönen Farbumschlag kommt und es dann grün wird. Okay. Und dann haben die plötzlich grüne Lippen oder grüne Augenbrauen und die Lymphgefäße färben sich dann auch noch grün.
Ja. Die Haut. Die Haut, die natürlich auch sehr stark darauf reagiert, was wir zu uns nehmen. Das ist das Thema, das du jetzt ein bisschen dir vorgenommen hast, nämlich die Ernährung. Genial ernährt heißt dieses neue Buch aus der Genial-Reihe. Weißt du schon, wie das nächste Genial heißen wird?
Nein.
Was kann da noch
Ich bin kommen? Jetzt noch am Verdauen des letzten Werks. Das war ganz schön viel Arbeit, habe echt viel
Genial
recherchiert.
Genial Vital war das letzte Buch.
Ja, da ging es um Anti-Aging und Prävention. Und da habe ich tatsächlich gesehen, wie hoch der Bedarf ist an Informationen über Ernährung. Viel Verunsicherung. Patienten und Menschen kriegen ganz viele unterschiedliche Ratschläge, auch in Social Media, selbsternannte Influencer, also Ernährungsinfluencer, die teilweise auch frei von jeglicher Ausbildung dann Tipps geben. Und das führt dazu, dass Menschen gar nicht mehr genau wissen, was sie eigentlich essen sollen, und auch
das stimmt.
Falschen Versprechen aufsitzen und sich dann genau das Gegenteil von dem einverleiben, was eigentlich gut wäre für sie. Und da versuche ich Orientierung zu geben, aber ohne erhobenen Zeigefinger. Ja. Und vor allem ist viel mehr erlaubt, als Menschen so denken.
Ja, denn Essen muss Spaß machen vor allem.
Es muss schmecken und auch gesunde Ernährung muss schmecken, weil viele sagen, ach, macht das denn überhaupt Spaß? Kann man denn nicht auch mal sich dann was Gutes tun? Das Gute ist eigentlich, wenn man die richtige Auswahl trifft, genau das. Es kann im Spektrum der gesunden Ernährung sehr wohl sich aufhalten. Es muss gar nicht der Burger sein oder die Currywurst, darf aber auch mal. Wenn die Basis stimmt, sind auch solche Dinge okay.
Und das wissen wir ja auch und das bestätigst du uns ja auch nochmal. Gute Ernährung muss nicht perfekt sein. Manche sterilisieren das ja hoch zu einer Religion. Ja, was man darf, was man nicht. Sie muss nicht perfekt sein, sie muss nur ausgewogen sein. Ja. Und dann ist eigentlich alles okay.
Und es wird ja echt viel gestritten. Also da gibt es auch viel Extremismus und auch unter Kollegen wird gestritten und man wird auch angegriffen und diskreditiert, weil man, wie ich zum Beispiel, das Thema Süßstoffe kritisch sehe. Und nicht nur ich, sondern auch viele Wissenschaftler.
Hat man oft gehört eigentlich, dass Süßstoffe nicht gut
sind. Und da gibt es auch verschiedene Begründungen, ja, wie zum Beispiel, dass womöglich tatsächlich doch die Darmflora belastet wird. Und wir wissen alle, dass die Darmflora eine große Rolle für den Stoffwechsel spielt. Also womöglich ist das Thema Diabetes und Übergewicht im Zusammenhang mit einer sich verändernden Darmflora durch Süßstoffe zu sehen.
Es ist ja
bewiesen,
aber auch. Da gibt es Studien, die sind nied- und nagelfest.
Es gibt Entwicklungen in der Studienlandschaft, die dafür Anhaltspunkte finden. Es gibt aber noch keine expliziten Empfehlungen und es wird auch hier wieder eine Frage der Häufigkeit und der Menge und der Dosierung sein. Aber zum Beispiel gibt es einen Forscher, der festgestellt hat, dass Xylit, dieser Birkenzucker, der ja so auch ganz gesund klingt, dass der gerade bei Menschen mit erhöhtem Gefäßrisiko, weil sie vielleicht herzkrank sind oder übergewichtig sind, aber auch bei jungen, gesunden Menschen eine Verklebung der Blutplättchen begünstigen kann. Und das kann zu Gefäßereignissen, Herzinfarkten, Schlaganfällen führen. Außerdem ist es für Hunde natürlich ein Horror. Das kann zum Insulinschock führen, der Birkenzucker. Und dann gibt es ganz chemische Süßstoffe, wo dann auch die WHO zum Beispiel sagt, vielleicht doch ein bisschen krebserregend. Na klar, es gibt noch andere krebserregende Sachen, wie zum Beispiel noch viel schlimmer Alkohol oder Wurst. Ja, also wie gesagt, alles in Maßen. Es kommt auf die Menge an. Nichtsdestotrotz, warum brauchen wir denn solche Süßgeschmäcker, die so intensiv sind? Viele Menschen glauben, wenn sie Süßstoffe essen, dann haben sie Kalorien gespart und dann schlagen sie vielleicht zu viel zu. Oder das Gehirn wird so ein bisschen verarscht. Es denkt, oh, das schmeckt süß, jetzt kommen Kalorien und dann kommen keine und vielleicht kriegt es dann noch mehr Appetit. Also in diese Richtung geht die Forschung und ich finde, man sollte lieber auf der sicheren Seite sein und gucken, welche natürlichen Süßgeschmäcker gibt es denn? Wenn ich meinen Joghurt morgens mit Beeren anreichere und mit Nüssen, dann könnte ich zum Beispiel die Aminosäure Glycin über meinen Joghurt streuen.
Wie bekommt man denn die? In welcher Form?
Zu kaufen, also in kristalliner Form, sieht aus wie Streuzucker und die ist super gesund für unser Gehirn. Es scheint.
Wie heißt die nochmal?
Glycin. Es scheint sozusagen die kognitiven Funktionen zu verbessern, den Schlaf zu verbessern, aber auch das Bindegewebe zu stärken. Unser Kollagen wird auch aus Glycin aufgebaut. Außerdem kann man natürlich Dattelstückchen zerkleinern, ja, ne? Und trockene Pflaumen. Man kann mit Yacon-Pulver, das ist ein ballaststoffreiches Naturprodukt, was auch süßlich schmeckt und die Darmflora gleich mitpflegt, das kann man nutzen. Man kann Vanille und Kakao und Zimt nutzen und die haben natürlich als Gewürze auch ganz tolle Effekte und befriedigen schon diesen Süßhunger.
Ja,
und
dann gibt es Zimt schmeckt immer nach Zimt.
Also es gibt ganz schön milden Zimt, ganz toll, ja.
Okay.
Und dann gibt es die intelligenten Zucker. Das sind Zucker aus der, im Grunde Muttermilch, also die kennt die Natur schon. Und die kann man sogar auch heute käuflich erwerben. Es gibt auch Schokolade, die damit schon gesüßt wird. Das ist halt teurerer Zucker als dieser billige Haushaltszucker.
Wie ist der denn ausgezeichnet? Also jetzt
da ist zum Beispiel drin Tagatose, das ist ein natürlicher Zucker, der die Darmflora stärkt, uns also wirklich gesünder machen lässt und auch Diabetiker dürfen den essen und es reduziert die sogenannte glykämische Last.
Okay, jetzt wird es kompliziert.
Naja, aber das ist ein Begriff, den so die Ernährungsfuzzis kennen. Also wie viel Zucker wird denn da freigesetzt? Wie habe ich denn einen starken Zucker- und Insulinanstieg dann in meinem Blut? Und diese Last, also wir wollen alle nicht so eine starke Zuckerfreisetzung haben und diese Tagatose kann das blockieren. Das heißt, das Lebensmittel, was du damit isst oder die Mahlzeit, wird einfach weniger Zucker freisetzen, alleine durch diesen Genuss von diesem süßen Tagatosestoff. Oder Galaktose kennen auch viele aus der Milch.
Ja.
Und das ist zum Beispiel ein Zucker, der, selbst wenn das Gehirn dement ist und keinen richtigen Zucker mehr verarbeiten kann, man spricht bei Demenz auch von Diabetes Typ 3, wo also Zucker nicht mehr gut verwertet werden kann, weil die Zellen resistent geworden sind. Da kannst du mit der Galaktose einen dementen Menschen plötzlich mit Energie versorgen. Und auch die Nicht-Dementen können davon profitieren, selbst in Fastenperioden. Und was super interessant ist, dass diese intelligenten Zucker, Galaktose, Tagatose und dann gibt es noch einen Mannose. Das kennen viele von der Behandlung von Harnwegsinfekten, weil es antibakteriell wirkt, dass diese drei Zucker sogar in der Krebstherapie jetzt sehr erfolgreich schon genutzt werden oder erforscht werden, rund um Chemotherapie und Bestrahlung, weil ein Krebs, der braucht Zucker, um sich zu vermehren.
Ich weiß, der normale Zucker ist Gift für einen Krebs.
So, und also diese
für
den Krebs intelligenten nicht, für den Menschen. Zucker können das Ansprechen dieser Therapien verbessern. Das soll jetzt keine Motivation sein, das anstatt einer wissenschaftlichen Therapie zu machen, aber es gehört in den Bereich der Wissenschaft und wird auf jeden Fall mittlerweile erforscht und kann ein Add-on sein.
Kann ich mit Glycin backen zum Beispiel?
Naja, das ist die
Kann
Frage.
Kann ich damit Pfannkuchen machen?
Ja, da könntest du andere, diese intelligenten Zucker nutzen. Ja. Da gibt es noch weitere, die gibt es auch mittlerweile zu kaufen.
Aber
als Pulvermischungen.
Kaufe ich Glycin? Kaufe ich eine kleine Dose Glycin?
Kannst du auch. Das finde ich eher zum Drüberstreuen und das Kaltessen. Aber es gibt intelligente Zucker, die auch fürs Backen geeignet sind. Wir wollen ja zum Beispiel nicht, dass sie zu stark karamellisieren. Aber da gibt es extra intelligente Zuckerbackmischungen. Auch sowas. Dass man sowas einfach mal weiß. Man muss eben nicht immer diesen billigen, freien Haushaltszucker nehmen, der zu Diabetes führt, zu schlechten Zähnen, zu einer schlechten Darmflora, zu Übergewicht und auch Fructose, ne, ist ja auch so ein oft als Süßmittel benutzter Zucker, der auch eine Leberverfettung macht.
Fructose nicht gut, wenn
nicht
das
gut.
Entsteht.
Also,
genauso wie, was ist da noch, Dextrose oder was steht da immer noch hinten drauf? Also ich weiß, Glucose ist nicht gut.
Ja, aber das Ding ist, dass im Obst ist das wunderbar, die Fructose. Ja, du kannst Obst essen, aber wenn du Fruchtsäfte trinkst oder Sirupe nimmst oder auch Honig, da ist halt viel davon drin.
Schön,
und Menschen denken immer, das ist so gesund und das ist es halt nicht. Akaziensirup ist nicht gesund, auch wenn es sich gesund anhört. Akazienfasern hingegen ist ein super gesunder Ballaststoff. Ja, und ich möchte einfach mit meinem Buch erklären, wie funktioniert unser Körper, was braucht unser Körper, was macht er mit diesen ganzen verschiedenen Nährstoffen und welche Lebensmittel sind denn besonders gut geeignet und welche schmecken.
Lass uns ganz kurz mal einen kleinen Überblick geben, einfach nur mit ein paar Sätzen. Morgens, mittags, abends.
Mhm.
Was ist morgens ideal?
Jeder Mensch ist anders und individuell.
Ja.
Wenn du ein Mensch bist, der gerne morgens frühstückt.
Frühstückt, ja. Dritte Person.
Wenn du ein Mensch bist, der morgens...
Aber es ist ein gutes Zeichen, wenn man sich selber noch zuhört und es merkt. Dann
ich habe heute den ganzen Tag geredet
mit
den Patienten.
Aber du bist doch voll fett.
Also, wenn man morgens ein Mensch ist, der gerne frühstückt, dann soll man das unbedingt tun. Es ist sogar vom Biorhythmus her so vorgegeben. Interessanterweise schütten wir morgens Insulin aus. Selbst wenn wir nichts essen, sagt unser Körper so, jetzt könnte ein bisschen Kohlenhydrat kommen.
Ja.
Wir haben ja nachts hoffentlich gefastet. Das ist super gesund, nachts wirklich zu fasten. Und deswegen nennt man das Frühstück in Englisch auch Break Fast oder Breakfast.
Richtig.
Ja, das Fasten brechen. Und das
ist Marzipan bei mir im Hause. Dann wache ich manchmal nachts um 2 Uhr auf und weiß, unten in dieser Küchenschublade liegt Marzipan. Es zieht mich magisch an.
Ja, aber du bist ja auch sehr schlank. Also es läuft bei dir trotzdem.
Ja, aber davon kann man trotzdem krank werden. Ja.
Ja.
Also es geht ja nicht nur um zunehmen.
Aber du bist ja gesund und bist schlank und bei dir läuft alles ganz gut. Und wenn das mal dir passiert, aber ja. Wenn du also morgens frühstückst, dann ist es sogar besonders erwünscht von deinem Körper, dass du auch Kohlenhydrate verspeist. Natürlich nicht den billigen, schlechten, freien Zucker, sondern vielleicht Haferflocken oder andere komplexe Kohlenhydrate, die etwas langsamer freisetzen und die dich dann über die nächsten Stunden, wo du in Action bist, mit Energie versorgen.
Es geht vor allem wirklich darum, dass der Zucker, der drin ist, in den Kohlenhydraten, dass der langsam
freigesetzt wird.
Genau. Das ist das Entscheidende, dass ich nicht 2 Stunden später wieder so einen Hunger habe.
Genau, weil manche Menschen unterzuckern dann halt auch intensiv. Also wenn du langsam frei, kannst auch ja gerne Proteine essen, die verlangsamen auch. Ein bisschen Fett verlangsamen auch die Freisetzung. Und Ballaststoffe, die in der Pflanze, wo die Kohlenhydrate mit drin sind. Alles das verlangsamt die Zuckerfreisetzung und gibt dir für die nächsten Stunden bis zum Mittagessen Energie. Und dann kannst du mittags auch Kohlenhydrate sogar noch essen, vielleicht ein bisschen weniger. Die Insulinspitze ist da ein bisschen niedriger.
Da essen wir eigentlich am meisten Kohlenhydrate oft, ne?
Ja.
Nudeln, Kartoffeln.
Ja, ist okay. Oh, ja, also selbst wenn du Kartoffeln zum Beispiel einmal erkalten lässt, dann bildet sich die sogenannte resistente Stärke und die steht nicht mehr zur Kalorienzufuhr zur Verfügung, sondern ist Essen für deine liebe Darmflora. Ist ein Düngemittel für deine Darmflora.
Kalte Kartoffeln.
Kalte Kartoffeln, die du auch gerne wieder erwärmen kannst.
Und dann bleibt es aber bei dem gleichen Nährwert.
Das also, bleibt, da, dass bleibt diese gehen. Resistente Stärke, die eben nicht mehr Zucker für deinen Körper zur Verfügung stellt. Ein Teil davon ist eben dann gebildet. Das ist also ein guter Trick. Ja. Und abends allerdings, wenn du dann Abendessen isst, da hat der Körper nicht so viel Insulinausschüttung. Hier wäre es ganz gut, wenn du dann vielleicht was Leichtes isst, nicht so viele Kohlenhydrate. Und wenn du abnehmen willst, dann vielleicht sogar gar keine. Manche machen auch abends sehr effektiv Dinner Canceling, weil wenn du abends keinen Zucker isst oder Dinner Canceling machst, dann wird kurz vor Mitternacht schön viel Wachstumshormon freigesetzt. Und was macht das? Es hilft, Fett abzubauen und Muskeln aufzubauen.
Ja, aber es ist ganz schwer. Also, also abends zum Beispiel nichts Süßes zu essen.
Das okay, bei dir vielleicht. Gewohnheit aber das werden. Will ich ja auch sagen. Ja, jeder Mensch ist anders.
Und aber ich kenne es von vielen. Das ist ja auch so ein Automatismus. Man sitzt zum Beispiel vorm Fernseher und irgendwann kommt der Punkt, jetzt Schokolade.
Ja. Also dieses Nachtsnacken ist nicht so toll, das stimmt schon. Aber wir haben ja gerade gehört, dass es ganz gute, süße Alternativen gibt. Du könntest auch eine Dattel mit einer Walnuss essen für viele oder eine sehr dunkle Schokolade. Und das langsam
Aber hör mir auf mit der dunklen Schokolade.
Ja, aber für manche ist das gut. Ja, wir reden ja jetzt nicht nur Service für dich.
Die ist ja auch gut, aber hier geht es ja auch wirklich um Spaß.
Ja, manchen macht das Spaß.
Ja, das stimmt.
Und du kannst eben auch Tagatose und Galaktose in einer richtig, richtig süßen Schokolade bekommen, die milchschokoladig ist. Das gibt es eben alles heute auch. Ich will nur sagen, es gibt aber Menschen, die sagen, nee, also Frühstücken kommt für mich gar nicht in Frage. Und auch das ist in Ordnung und erlaubt. Manche Menschen machen dieses intermittierende Fasten und die haben morgens keinen Appetit. Dann ist das total okay und damit kommen die über den Tag. Und dann haben die ein Essfenster von, sagen wir mal, 8 Stunden und dann essen sie da 2 Mahlzeiten, nämlich mittags und abends und schaffen vielleicht so sehr gut, ihre gesunden Nährstoffe zu sich zu nehmen, vielleicht sich auch nicht zu überessen und ihr Gewicht zu halten. Jeder darf seinen eigenen Rhythmus haben und innerhalb dieses eigenen Rhythmus einen gesunden Weg finden. Und das ist möglich. Und das ist genau darum geht's. Ich bin nicht jemand, der sagt, alle sollen intermittierendes Fasten oder alle müssen fasten. Es gibt Menschen, die essen einfach kleine Mahlzeiten und dann müssen die zwischendurch doch mal snacken. Und andere essen gerne einen größeren Teller, ich zum Beispiel. Und dann ist es besser, wenn ich einfach dann 5 Stunden bitte dazwischen nichts esse, damit mein Körper auch mal in Ruhe verdauen kann.
Es geht alles. Weißt du, was mich wirklich aber nur irritiert? Die Italiener. Die abends wirklich ihre Pasta auf den Tisch hauen. Und das wird auch nochmal nachgenommen. Die essen abends und oft zu sehr später Stunde, essen die ihre Pasta. Man hat aber jetzt nicht das Gefühl, dass die übergewichtiger sind als die Deutschen zum Beispiel. Es gibt zwar das klassische Bild der Mamas, aber so die jungen Italiener haben eigentlich kein Problem mit Übergewicht, ne?
Warum? Also auch in Italien gibt es mittlerweile Übergewicht, auch in Frankreich. Und ein ähnliches Phänomen beobachtet man auch dort, dass man abends wirklich auch mehrere Gänge isst und das sehr genussvoll tut. Dafür isst man aber morgens nicht so ein üppiges Frühstück. Man hat sich an diese Lebensweise gewöhnt und man isst mediterrane Kost, wo eben ein hoher Gemüseanteil ist. Ja, und das kann für eine Schlankmacher-Darmflora sorgen. Außerdem isst man auch Fisch, man hat also viel Eiweiß und man isst dieses extrem gesunde Olivenöl, das zwar auf den ersten Blick kalorienhaltig ist, aber auf den zweiten Blick dich vor deiner Leberverfettung bewahrt und ganz viele Polyphenole und also wertvolle Pflanzenstoffe liefert und macht also gerade dieses Vergine extra, ja, dieses, da steht immer drauf, das ist dieses kaltgepresste Vergine extra.
Vergine.
Ja, Vergine, genau. Vergine aber wenn man das extra. Jetzt so als, wenn man nicht italienisch ist und man liest auf der Flasche, dann steht da Vergine oder was man auch immer für
jungfräuliches Olivenöl.
Genau, und extra nativ, ne, das steht dann so drauf und das ist besonders wertvoll. Das macht auch satt, es befriedigt, es macht glücklich. Und dann gibt es ja noch etwas. Man isst vielleicht idealerweise in der Gruppe, mit der Familie, mit Freunden. Man isst langsam. Und vielleicht trinkt man manchmal auch ein Gläschen Rotwein. Die Anti-Aging-Industrie und die Forschung sagt, oh Gott, jeder Tropfen Rotwein ist eigentlich, oder jeder Tropfen Alkohol ist einer zu viel. Ja. Das macht Krebs, es ist super ungesund und schon ein Tropfen kann Krebs machen. Und dann gibt es die anderen, die sagen, naja, komm, aber ist schön fürs Herz-Kreislauf-System und es baut eben Stress ab. So, und wahrscheinlich ist es so, zeigen auch Daten, dass wahrscheinlich der Rotwein eine kleine Ausnahme bildet innerhalb aller Alkoholgetränke. Das mag an verschiedenen Dingen liegen, zum Beispiel, weil das ist ja ein Getränk, wo auch Traubenkerne mit verarbeitet sind. Das heißt, wir haben die Inhaltsstoffe der Traubenkerne, wir haben diese tolle Farbe, da ist Resveratrol drin. Und eigentlich weiß man aus der Forschung, dass Würmer, Hefen und Fliegen, wenn die Resveratrol bekommen, ewig lang leben. Und wenn man dann diese Menge hochrechnet auf den Menschen, dann sieht man, okay, du müsstest 7 Liter Wein trinken am Tag, um diese schützenden Resveratrolmengen zu erhalten, die dich dann verjüngen. Daran alleine kann es nicht liegen, aber es gibt eben auch Traubenbestandteile, Traubenkernbestandteile, es gibt Bitterstoffe. Und wenn du das in kleinen Mengen zu deiner Pasta dazu trinkst, passiert ein interessanter Effekt, den ich selber...
Und kleine Mengen ist das Wichtige hierbei.
Kleinen Schlucken. Und ich habe das selber getestet. Ich habe so einen Blutzucker. Also es gibt ja, es gibt Diabetiker, die brauchen, Typ 1 Diabetiker, die haben eine nicht funktionierende Bauchspeicheldrüse und die können deswegen kein Insulin produzieren, um den Zucker in die Zellen zu räumen.
Ja.
Und diese Menschen profitieren davon, dass bei ihnen ständig quasi der Blutzucker gemessen wird.
Mhm.
Und viele pieksen sich in den Finger. Mittlerweile gibt es aber Sensoren, die du dir auf den Arm klebst, wo so eine Haarfaser im Gewebe steckt und dann den Gewebezucker misst.
Permanent.
Und dann immer auf eine App die Werte schickt, alle paar Minuten, sodass du eine ganz gute Kontrolle hast. Wie sieht's denn gerade bei mir aus? Und dann entscheiden sie, wie viel Insulin spritzen sie sich oder machen das sogar über einen Automatismus. Das gibt's mittlerweile.
Ja.
Für Menschen, die keinen Typ-1-Diabetes haben, kann aber so etwas auch einmal eine interessante Erfahrung sein. Das wird auch im Fitnessbereich schon angeboten, dass du dir auch mal so einen Glukosesensor in die Haut reinlegst.
Mhm. Und du hast
es gemacht. Ich habe das gemacht und dann siehst, krass, wenn ich so kleine Schlucke Rotwein zur Pasta trinke, dann bleibt mein Blutzucker ja stabil. Der geht gar nicht hoch.
Ja.
Und das wollen wir ja eigentlich auch gar nicht, so hohe Spitzen. Weil der Blutzucker, wenn der sehr hoch steigt, dann saust er danach oft sehr niedrig
und
man ist heißhungrig.
Mhm.
Aber er verklebt auch Strukturen in unserem Körper. Zum Beispiel der Hausarzt, der misst immer HbA1c, das mit Zucker verklebte Hämoglobin, der rote Blutfarbstoff.
Okay.
Der fährt durch unseren Körper und bringt überall Sauerstoff hin. Und wenn der verklebt ist, kann er das nicht mehr so gut. Und wenn er ganz viel verklebt ist, dann geht es in Richtung Diabetes. Und dieser Zucker, der so frei rumschwimmt und nicht weggeräumt wird, verklebt das Hämoglobin, aber eben auch andere Eiweißstrukturen in unserem Körper, zum Beispiel in der Haut, weshalb wir schneller altern. Deswegen ist Zucker eben auch aus diesem Grund nicht so günstig.
Was ist der Wert? Wie heißt der offiziell?
Also wenn HbA1c.
Das ist der HbA1c.
Genau.
Okay,
gucke
ich mal
und
zu Hause gleich nach.
Das macht der Hausarzt sehr gerne einfach mal mit. Gerade vielleicht, wenn man auch eine entsprechende Genetik hat. Das ist ja auch zum Teil vererbt. Aber man kann es durch Ernährung und Lebensstil super beeinflussen. Und ich habe darunter gesehen, aha, der Blutzucker bleibt stabil. Trotzdem sollte man in Maßen natürlich nur Rotwein trinken, wenn überhaupt. Jetzt muss keiner damit anfangen, wenn er das nicht trinkt.
Ja.
Bei Diabetikern kann im Anschluss dann der Blutzucker durcheinander geraten. Das ist jetzt kein offizielles Diabetes-Therapeutikum, aber es könnte erklären, warum es einen gewissen, zumindest Langlebigkeitsfaktor darstellen könnte. Denn in vielen Blue Zones, in den Langlebigkeitszonen der Welt, trinken die Menschen durchaus Rotwein und versterben ja deswegen nicht früh, im Gegenteil.
Ja.
Also man versucht eben zu verstehen, welche Faktoren eine Rolle spielen. Und ich denke, Alkohol Menschen zu verbieten, die Alkohol lieben, das ist nicht der richtige Weg. Sondern es geht auch hier wieder um Maß und Menge und vielleicht um die Qualität und um den Zeitpunkt und die kleinen Schlucke.
Jetzt bin ich ja mal gespannt. Also was ich ja gerne mache, und ich weiß aber, dass es vielleicht auch nicht so ideal ist, damit ich keine Schokolade esse abends, esse ich nochmal ein Müsli. So, ist das auch nicht besonders gut, oder? Also ich esse wahnsinnig gern Müsli, auch morgens. Ne? Also
die
auch
Frage ist ja, warum isst du spät in der Nacht nochmal Schokolade? Hast du denn vielleicht
also
deinen
Abend...
Also
spät in der Nacht nicht, wir reden von 20.30 Uhr oder so.
Okay, das ist ja jetzt noch nicht so spät.
Nee, das ist noch nicht so spät.
Und die Frage ist ja, wie war denn dein Abendessen? Vielleicht solltest du hier mehr Fett und mehr Eiweiß zu dir nehmen, damit du ein geileres Sättigungsgefühl hast. Boah, ich habe so gut gegessen, das geht mir so gut. Vielleicht isst du ja auch zu leicht. Oder, und das muss man auch sagen, auch ein Dessert per se ist nichts Böses. Auch die Franzosen essen gerne Dessert. Hier kommt es auch ein bisschen auf die Reihenfolge an. Wenn du nämlich zuerst deinen Gemüsesalat isst oder deine Gemüsesuppe, hast du schon ein schönes Bett an Ballaststoffen und Lebensmitteln, wo sich der später kommende Zucker erstmal durchbuddeln muss. Und dann isst du vielleicht nach deiner Vorspeise Salat, optimalerweise übrigens mit Apfelessig, denn der reguliert auch positiv den Blutzucker.
Dieser Apfelessig, den man morgens auch mal gerne 2 Esslöffel Apfelessig in ein Glas Wasser.
Hat einen günstigen Effekt auf den Stoffwechsel, ist ein bisschen Antidiabetes, also auch ein guter Trick. Und das mit deinem tollen Olivenöl, super Sache. Und dann isst du vielleicht Protein und Fett und erst zum Schluss dein Dessert. Und dann hat der Zucker eben gar keine Chance, so schnell anzusteigen. Aber interessant ist schon die Beobachtung, dass wir für Desserts immer noch mal einen zweiten Magen haben. Egal wie satt wir sind, das geht immer noch. Und das ist ein Urding in unserer Evolution, dass unser Steinzeitgehirn sagt, oh, es gibt süß und fett. Ist das? Wer weiß, wann kommt das nächste Essen? Es könnte ja Tage und Wochen dauern. Also wir springen einfach darauf an, weil unser Körper Kalorien anreichern will für die nächste Hungersnot.
Unsere Haut, die denkt ja noch, sie ist noch in der Steinzeit.
Auch
die. Habe ich ja bei dir gelernt.
Haut und Verdauung.
Haut und Verdauung, die denken beide noch, sie sind in der Steinzeit.
Genau.
Bist du große Vertreterin der Paleo-Diät? Wobei ich jetzt, ich werfe das Wort jetzt mal rein. Ich weiß ja auch, dass du darüber geschrieben hast. Aber ich wüsste jetzt schon nicht mehr genau, was ist eigentlich Teil einer Paleo-Diät?
Also Paleo orientiert sich an der Steinzeit. Ja. Das, was man damals wohl so alles fand. Ja, auch sehr gemüselastig, aber auch sehr fleischlastig. Mhm. Und viele neigen dann dazu, viel verarbeitetes Fleisch zu essen. Das wissen wir alle. Also Wurst und Wurstprodukte sind super ungesund. Es kann auch sehr viel gesättigte Fettsäuren enthalten, wenn wir uns so ernähren. Auch das ist nicht gut für unseren Stoffwechsel. Die gesättigten Fettsäuren, die können Cholesterin erhöhen, die können das Herz-Kreislauf-Risiko erhöhen.
Wann sind sie gesättigt, die Fettsäuren?
Das ist eine biochemische Struktur. Ungesättigt sind die Fettsäuren, die wir wollen, die so zum Beispiel so fließfähig sind in Pflanzenölen oder zum Beispiel im Fischöl oder im Algenöl. Ja. Dann sind sie mehrfach ungesättigt oder eben einfach ungesättigt. Und wir wollen eben ungesättigte Fettsäuren, weil sie unsere, die werden ja in die Zellen, in die Zellwände eingebaut und dann werden die schön weich und flexibel. So wie so ein Fisch, der ist auch weich und flexibel. Wir wollen eben nicht nur starre Gefäßwände haben, auch weil, wenn die Zellwände sehr starr und dicht gepackt sind mit Fettsäuren, dann kann die Zellkommunikation nicht so gut stattfinden, dann kommt der Transport nicht so gut dadurch, weil das alles so dicht und eng ist. Also wir wollen es ein bisschen locker und flexibel halten. Und das schaffen wir eben mehr mit Pflanzenölen, zum Beispiel mit dem Olivenöl, aber auch mit anderen. Hier kommt es wie immer auch auf die Balance an, aber nicht zu vergessen, für jeden von uns ist es wichtig, Fischöl oder zumindest Algenöl zu sich zu nehmen, weil hier sind die Omega-3-Fettsäuren drin.
Ah, diese ominösen Omega-3-Fettsäuren.
Ja, und die machen halt einen Anti-Entzündungseffekt. Die sind Antidemenz und für ein gutes Herz-Kreislauf-System und halten einfach einen jung und helfen bei ganz vielen entzündlichen Erkrankungen, diese wieder runterzuregeln.
Und die sind in Fisch?
Ja, und in Algen.
Und in Algen.
Mhm.
Also Fisch Algen. Zweimal, daher kommt zweimal die Woche Fisch essen.
Zum Beispiel. Aber noch schöner ist es, wenn man jeden Tag 1 Gramm Fischöl praktisch essen würde, mit, also EPA und DHA, so heißen genau genommen diese Omega-3-Fettsäuren, die besonders gut sind.
Also morgens gleich den Löffel in der
Küche. Am besten immer zu einer Mahlzeit, wo schon Fett auch dabei ist, weil die Fettverdauung dann schon angeschmissen ist, dann nehmen wir davon mehr auf. Es gibt auch Menschen, die sagen, oh nee, das mag ich nicht, ich nehme lieber Leinöl, das ist auch nicht schlecht. Da sind pflanzliche Omega-3-Fettsäuren drin, genauso wie im Rapsöl oder in den Walnüssen. Allerdings wird das nur zu 5% ungefähr umgewandelt in EPA und DHA, die wir besonders viel brauchen. Und wer
was
skeptisch
sind aber DPA
ist,
und DHA? Jetzt
das sind die beiden aus dem Fischöl. Das sind die beiden aus dem Fischöl.
Die beiden aus dem Fischöl.
Die am wichtigsten sind. Und ob wir davon genug haben, das kann man im Blut messen lassen.
Was also ist der Wert dafür?
Also es gibt einen Omega-3 oder Index in den Erythrozyten, in den roten Blutkörperchen und der sollte so 8-11% sein.
Okay, 8-11%. Ich habe so viele Untersuchungen zu Hause, ich gucke da erstmal nach.
Genau. Weißt ob du? Das gemacht worden ist, aber das ist halt sowas, was man wirklich, das ist ein bisschen...
beim großen Blutbild ist es nicht dabei, automatisch.
Das ist ein bisschen Präventions- und Ernährungsmedizin, das muss man auch in der Regel dann selber bezahlen.
Ja.
Leider, weil natürlich die Präventionsmedizin völlig unterbelichtet ist in unserem System. Auch wenn wir gute Medizin haben, wäre es schöner, nicht erst zu handeln, wenn schon die Krankheit da ist, sondern vorher. Und auch nicht immer gleich mit Medikamenten ranzugehen, sondern erstmal zu schauen, was können die Lebensmittel und was fehlt mir im Körper. Also am besten ist es wirklich zu messen, dann zu machen und dann wieder zu messen, ob es angeglichen worden ist. Viele haben Mängel, obwohl sie sich gesund ernähren. Das liegt daran, dass unsere Darmflora nicht mehr so frisch ist. Also die altert, aber sie ist auch verändert durch Medikamente, durch Antibiotika, durch Pestizide, durch Mikroplastik, durch Salz, durch schlechten Schlaf, durch Zucker, durch nicht viel Sport. Das verändert alles unsere Darmflora oder einen schlechten Tag-Nacht-Rhythmus, den wir einhalten. Und dann können eben Stoffe nicht mehr so gut in den Körper geleitet werden. Und auch die Lebensmittel sind teilweise ja im Gewächshaus groß geworden, auf entleerten Böden oder lang gereist oder stark verarbeitet. Und dann fehlen uns doch Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, Pflanzen, Farbstoffe. Und hier ist es ganz interessant, mal zu gucken, was fehlt mir im Blut und dann gezielt zuzufüttern mit Lebensmitteln oder Nahrungsergänzungsmitteln, zumindest für eine Zeit. Und was eigentlich fast allen fehlt, sind die Omega-3-Fettsäuren, weil wir eben nicht jeden Tag Fisch essen. Wollen wir auch nicht wegen der Schwermetalle und wegen Nachhaltigkeit.
Mhm.
Außerdem fehlt den meisten Menschen Vitamin D.
Ich weiß, wir Deutschen, wir sind oft schlecht mit D3.
Ach, du selbst am Äquator, wenn die Menschen sich stark verhüllen und sich der Sonne nicht aussetzen, haben sie auch einen D3-Mangel und schlimme Osteoporose, also Knochenbrüchigkeit durch den Vitamin-D-Mangel.
Ja.
Also auch hier schon ab Babyalter bis zum Seniorenalter geben Ärzte gerne Vitamin D. Das Deutsche Krebsforschungszentrum sagt das auch. 13% weniger Krebsauftritt. Wir wussten spätestens seit Corona, aber davor auch schon, dass es Antivirus wirkt. Also man hat weniger Infekte oder schwächer verlaufende Infekte durch Vitamin D. Man hat auch weniger Entzündungen, weniger Autoimmunerkrankungen, besseres Haar- und Hautwachstum. Also es ist super gesund, einen guten Vitamin-D-Spiegel zu haben, 30 bis 50 Nanogramm pro Milliliter. Ja. Und das schafft man mit ungefähr 2500 Einheiten Vitamin-D am Tag. Besser als einmal in der Woche, 20.000 zeigen die Daten. Und gerne kombiniert mit Vitamin-K2.
Was K2 habe ich jetzt noch nicht gehört.
Das gibt es gerne jetzt in Kombipräparaten, weil das den Knochen noch mal besser stärkt und auch Gefäße besser vor Verkalkung schützt.
Ach guck mal, ich hatte alles B12 und Folsäure und habe ich alles schon gehabt. D3 vor allem, aber...
Mangel, oder?
Na ja, Mangel und dann natürlich eingenommen. Aber manche kriegen ja, selbst in der Sonne ist manchmal nicht genug D3.
Ja, und wir wollen ja auch nicht so viele Falten und Sonnenflecken oder Hautkrebs haben. Deswegen, ne, als Hautärztin ist es sowieso sinnvoll zu raten, passen Sie auf mit der Sonne, nutzen Sie zumindest nicht Gesicht und Hände, die immer raushängen für die Vitamin-D-Produktion, sondern meinetwegen den Bauch oder den Hintern und halten Sie den 10 bis 20 Minuten in die Sonne, weil dann hat man seine Tagesdosis UV-Strahlung als heller Mensch erreicht und schön Vitamin D gebildet.
Und du hattest mal einen sehr schönen Satz, habe ich doch von dir immer gehört. Du empfiehlst nämlich den Patienten auch wirklich ganz gerne, vergleichen Sie Ihren Po mit Ihrem Gesicht.
Das stimmt.
Das
ist nämlich so, dass
die
tatsächlich die Lichtschäden, ne, im Gesicht, da sieht man ja so braune Flecken, erweiterte Äderchen, Rauigkeiten, die nicht mehr abheilen, Knitterfältchen, Falten, Furchen, baumelnde Partien. Und dann guckt man halt den Po an. Und dann ist man erstaunt, so ab ungefähr 35 sieht man da deutliche Unterschiede. Am Po sind keine erweiterten Äderchen oder braune Flecken oder Rauigkeiten, die nicht mehr abheilen. Eine Falte in der Mitte, aber die gehört dahin, aber keine Knitterfältchen und meist auch keine baumelnden Partien. Und deswegen ist ja auch deutlich, wie UV-Strahlung an den lichtexponierten Arealen wütet. Und deswegen ist Arschgesicht ein Kompliment.
Ja, so, für wen das natürlich jetzt alles sehr viel war, machen wir es jetzt mal ganz einfach und reden ganz kurz über Wasser. Denn auch das ist Teil einer gesunden Ernährung. Wasser generell schon mal super. Unser Leitungswasser sowieso. Ich habe sogar gelesen bei dir, Leitungswasser wird durch Filter, die gerne mal verkauft werden, wird gerne mal noch eigentlich verschlechtert.
Es ist so, dass Wasser in Deutschland, in der EU, strengen Kriterien unterliegt, gut überprüft wird und absolut trinkbar ist. Aber es gibt leider ein Aber. Arzneimittel sind halt trotzdem drin und es gibt auch manchmal andere Stoffe wie Ewigkeitschemikalien, die einfach nicht mehr abgebaut werden und die man mittlerweile auch auf dem tibetanischen Hochplateau und an der Antarktis findet. Das heißt, unser Weltwasser ist gefährdet. Und das ist auch beunruhigend. Und wenn wir es ganz genau wissen wollen und ganz genau hingucken und alles überprüfen würden, was im Wasser so schwimmt, dann würden wir den Appetit verlieren. Wir haben Gott sei Dank als Körper auch eine gewisse Resilienz und Robustheit und Entgiftungssysteme. Aber das darf man nicht unterschätzen. Dieses wertvolle Gut Wasser ist in Gefahr. Und selbst in Flaschen Mineralwasser, Quellwasser können Belastungen drin sein. Und deswegen ist das nicht ganz oft nicht die gesündere Alternative. Mhm. Und ja, es gibt Filtersysteme, die sind auch teilweise sehr teuer. Die können tatsächlich das Wasser sehr gut befreien von solchen Belastungen.
Auch von solchen Medikamentenrückständen, theoretisch.
Ja, ganz genau. Aber viele andere Filter, die so einfach frei verkäuflich sind, die können halt auch mal vergammeln. Und dann trinkst du halt irgendwelche...
Okay, gut. Aber es würde ich dann schmecken eventuell, oder?
Nee, das schmeckst du eben nicht unbedingt.
Kein vergammelten Filter.
Also das ist ein ganz schwieriges Thema. Und ich wollte da auch keine schlechte Laune herbeiführen. Auf jeden Fall ist Wasser ein sehr gutes Lebensmittel, von dem man ungefähr 2 Liter am Tag mindestens trinken sollte.
Das ist ja die Frage. Was ist da der aktuelle Stand? Du redest jetzt von 2 Litern, ja, die wir aber auch teilweise über unser Frühstück einnehmen, übers Mittagessen.
Ne? Ja, also ich finde aber in Flüssigform sind so 1,5 bis 2,5, je nachdem wie viel du schwitzt, wie du Sport treibst, sind schon gut. Natürlich hast du einen Teil über die Lebensmittel. Eine Wassermelone hat zum Beispiel sehr viel oder eine Suppe hat natürlich auch viel Wasser.
Klar.
Aber regelmäßig trinken, bevor du Durst hast, das wäre ganz gut, weil wir wissen, dass wenn wir durstig sind, dann sind wir fast wie unter, Alkoholeinfluss nicht mehr ganz konzentrationsfähig. Wir können Kopfschmerzen bekommen und die Haut wird trockener, die Verdauung funktioniert nicht so gut und die Entgiftung zum Beispiel über die Niere, ne, die ja auch viel durchspülen muss, funktioniert auch nicht so gut. Und deswegen ist regelmäßig und ausreichend trinken gut. Und wenn Leute das immer vergessen, dann kann es auch sein, dass ihre Medikamente schlechter wirken oder im Alter, dass man ein bisschen gaga für einen Moment wird. Also die Medikamente werden ja auch stärker konzentriert dann und können dann auch Nebenwirkungen haben. Wenn man also jemand ist, der das Trinken vergisst, dann kann man sich, wie ich das zum Beispiel mache, eine große Kanne Tee morgens hinstellen bei der Arbeit und die muss dann am Nachmittag halt leer sein.
Ja, das ist einfach sehr clever.
Also es ist zumindest eine gewisse Sicherheit, dass man eben nicht vor lauter Stress dann dieses wichtige Lebenselixier vergisst. Also man kann sehr gut auch mal ohne essen, aber ohne Wasser, das ist nicht gut. Da kriegt man auch Kopfschmerzen.
Zwischendurch, ja, zur Auflockerung ein bisschen eine Autorvervollständigung oder Autorenvervollständigung. Folgende Sätze. Die verrückteste Idee, die ich je hatte, aber nie umgesetzt habe, war... Ich hatte beim ersten Blick hatte ich das Gefühl, dass du sofort an etwas gedacht hast.
Ich habe tatsächlich sofort an etwas gedacht. Wenn ich jetzt beim Psychoanalytiker auf der Couch liegen würde, würde der sagen, das Erste, was Ihnen ins Gedächtnis oder in den Kopf kommt, das sagen Sie jetzt.
Ja.
Aber ich habe das, was verrückt war für mich, dann jetzt mittlerweile schon umgesetzt. Aber spontan eingefallen ist mir Eisbaden. Das habe ich für die Recherchen für mein letztes Buch, Genial Vital, wo es um Anti-Aging-Präventionsmaßnahmen ging, Lebensstil. Ich habe alles ausprobiert. Das Einzige, was mir wirklich gefehlt hat, war dieses Eisbaden. Und hier in den Berliner Seen, da sieht man das ganz oft, auch wirklich uralte Leute, die dann im Bademantel mitten im tiefsten Winter an den See kriechen quasi und dann wie junge Göttinnen und Götter da in dieses Wasser eintauchen und noch verjüngt rauskommen, knallrot, durchblutet. Faszinierend. Und ich habe mich das nie getraut. Aber weil es so gesund ist, habe ich es dann doch irgendwann gewagt. Und jetzt bin ich Eisbaderin geworden. Und das war für mich eine relativ verrückte... Ja. Regelmäßig eine verrückte Sache. Denn auch das hat etwas mit Stoffwechsel zu tun. Wir wissen, dass wenn man sich der Kälte aussetzt, ja nicht nur das Immunsystem gestärkt wird, weil Immunzellen in die Blutbahn gespült werden, sondern auch das braune Fettgewebe sich vermehrt. Das hatten wir als Säugling, zum Beispiel im Nacken und so, dass wir eben schön Wärme produzieren konnten, dass wir nicht so schnell erfrieren. Und das ist ein stoffwechselaktives Fettgewebe, das lauter Zellfabriken hat, wie in den Muskeln. Deswegen hat es so ein bisschen Muskelfarbe. Und wenn wir davon viel haben, das können wir auf die durchs Eisbaden können wir das anzüchten, dann können wir unser Gewicht besser kontrollieren, schlanker bleiben.
Ach, guck mal.
Ja.
Du bist doch in so eine Kühlkammer gegangen, oder?
Das habe ich auch gemacht.
Erinnere ich mich doch. Und da ist es richtig kalt.
Das war, glaube ich, minus 110 Grad. Und dann bin ich durch so eine Kältekammer gelaufen, 2 bis 3 Minuten. Da musste man...
Nackt.
Mit Bade, also Bikini.
So gut wie, ja.
Fast nackt.
Fast.
aber es war nicht sexy, weil ich hatte natürlich irgendwelche solche Socken oder Schuhe an und Handschuhe und einen Mundschutz und auch Ohrenwärmer, damit eben diese abstehenden Teile nicht erfrieren.
Ja.
Also sexy war anders. Ich habe das mit einem tollen Kollegen gemacht, mit dem Professor Michalsen hier aus Berlin. Das ist ein Naturheilkundler und der hat in seiner Klinik diese Kältekammer, um Leuten mit... ja, Sehnenansatzbeschwerden, Rheuma mit der Kälte, Therapie zu helfen, auch Medikamente einzusparen. Das war eine sehr interessante Erfahrung. Das ist natürlich aufwendig, da hinzugehen. An den See kannst du hingegen immerhin und dich kurz mal tunken. Das dauert 3 Minuten, vielleicht 5 Minuten. Und danach fühlst du dich irgendwie total gut. Du wirst euphorisch und findest dich stark und powerful und überlegen. Und das kann man ja auch ganz ohne Droge eben mal einfach genießen.
Wie lange hält das an?
Also wenn du richtig kalt geworden bist, dann bebst du erstmal nach und da bilde ich mir dann ein, dann verbrenne ich Kalorien. Und später gehe ich sehr gerne auch in die Sauna. Also ich spiele sehr gerne mit diesen Extremen und unser Körper braucht auch Reize. Deswegen ist ja auch so hochintensives Intervalltraining im Sport so effektiv, weil das ein starker Reiz ist. Eisbaden ist ein starker Reiz. Hitze in der heißen finnischen Sauna ist ein starker Reiz. Und genau diese Dinge braucht unser Steinzeitkörper, sonst schläft der ein und wird dann aktiviert, Selbstschutzmechanismen hochzufahren, die natürlich nicht nur in diesem einen Moment wirken, sondern auch darüber hinaus. Weshalb diese Methoden wirklich lebensverjüngend, lebensverlängernd sind und dass man eben altert, aber relativ jung dabei bleibt.
Das ist ein schöner Satz von dir übrigens, ne? Ich spiele gerne mit den Extremen.
Ja.
Ich glaube, so war das jetzt. Ich spiele gerne mit den Extremen.
Ja. Aber lauter so sagen, ich bin auch Hypochonder, ich würde jetzt halt zum Beispiel nicht Fallschirm springen. Ich würde halt nur Eisbaden, weil das ist safe.
Ja, das stimmt.
Weißt du so?
Bist du Hypochonder?
Voll. Deswegen bin ich ja Ärztin geworden, weil ich habe immer gedacht, wenn ich Medizin studiere und dann als Ärztin arbeite, weiß ich alles, was verhindert, krank zu werden oder zu sterben.
Das tust du auch. Du weißt auch.
ich weiß viel, aber natürlich kann man trotzdem krank werden und trotzdem sterben. Das kann schon mal passieren. Aber man hat eben zumindest ein paar Informationen an der Hand, die ich sehr gerne auch in meinen Büchern teile, die helfen, dem Schicksal ein bisschen ein Schnippchen zu schlagen. Es geht nicht 100%, ne?
Also, ja. Ich frage mich auch, wie lebt es sich eigentlich, wenn man weiß, wie das alles funktioniert? Du erlebst ja auch Nahrung und natürlich ist Ausgewogenes das Wichtigste. Aber du weißt bei jedem, was du isst, was es macht mit dir. Ob es gesund ist, ob es nicht gesund ist, was gerade in deinem Körper stattfindet. Du weißt das, im Gegensatz zu den meisten von uns. Wie ist das?
Ich finde das schön, es macht Spaß, es ist interessant und es schmeckt mir ja auch. Also ich kann das genießen. Ich bin meistens Vegetarierin. Wenn ich ein veganes Restaurant oder ein Steakhouse sehe, würde ich immer zum Veganer gehen. Das finde ich einfach voll cool, was man mit Pflanzenkost so alles anstellen kann. Aber ich bin da nicht extrem, eben nicht fanatisch religiös, sondern wenn ich auf einer Grillparty bin und dann legt man mir halt Fleisch vor, dann esse ich auch das. Aber ich liebe noch mehr die vielen Beilagen. Und von all diesem Wissen kann jeder profitieren. Zum Beispiel die Aussage, die auch mittlerweile wissenschaftlich überprüft worden ist, im American Gut Project: Schaff es, 30 verschiedene Pflanzen in der Woche zu dir zu nehmen und du wirst eine super schöne, starke Darmflora haben. Und dann denkst du, oh Gott, schaffe ich 30? Ja. Und dann machst du dir mal morgens so ein Frühstück und da hast du vielleicht Haferkleie, Hanfsamen, Walnüsse, Chiasamen, blaue Beeren, Himbeeren, vielleicht noch ein paar Pistazien drüber. Und dann kannst du gucken, ob du vielleicht du kannst ja auch einen Sojajoghurt oder ein bisschen Sojamilch oder Drink drüber schütten, dann hast du schon mal ganz viel geschafft. Und wenn du später noch mal einen Salat isst, wo eine Gurke, eine Tomate, eine Paprika drauf ist und noch ein paar Kürbiskerne und Olivenöl, hast du weitere Pflanzenpunkte gesammelt. Und Kaffee ist ebenfalls ein gesundes Pflanzenlebensmittel, was weitere Pflanzenpunkte bringt. Zum Beispiel Polyphenole, die dich jung halten, aber auch lösliche Ballaststoffe für deine super Darmflora. Und wir wissen, dass Kaffee, wenn du 4 Tassen etwa am Tag trinkst, dich hilft, vor Diabetes zu schützen, vor Demenz zu bewahren, zumindest unterstützend, Gebärmutterkrebs oder Leberkrebs vorzubeugen. Und hoher Blutdruck, wo viele Menschen davor Angst haben, der ist auch nur ganz kurz nach einer Tasse vielleicht so ein bisschen. Aber eigentlich kompensiert der Körper das, wenn er regelmäßig Kaffee trinkt. Und wir trocknen auch durch Kaffee gar nicht mehr aus, sodass wir aktuell sagen, ja, es gehört zu denselben Getränken wie Kräutertee und Wasser.
Okay, also du kannst durchaus entspannen, das sehe ich. Ich fand auch mal ganz erstaunlich, dass ein Marketing-Experte, der durch den Supermarkt geht, der weiß genau, wie es funktioniert. Dass der Wagen so nach vorne schräg abfällt, damit du denkst, du hast nicht so viel eingekauft. Das Obst ist vorne, weil es einfach Frische ausstrahlt. Das Brot wird angeleuchtet von oben. Der weiß das alles. Aber er gibt auch zu, er lässt sich selber trotzdem verarschen, obwohl er es weiß. Und bei dir ist aber, du kannst auch loslassen.
Also wie gesagt, für mich ist das es ist Teil meines Lebens. Und ich denke, jeder, der das machen möchte, der braucht einfach eine gewisse Regelmäßigkeit und Routine. Man muss ja nicht alles auf einmal machen. Aber es geht auch nicht darum, Dinge immer wegzulassen, sondern einfach Dinge hinzuzufügen, einfach ein bisschen mehr Pflanze hinzuzufügen und vor allem verarbeitete, hochverarbeitete Lebensmittel, da ein bisschen bewusster hinzugucken. Die haben ja oft eine sehr hohe Kaloriendichte. Studien zeigen, dass man durch eine hochverarbeitete Mahlzeit einfach mal 500 Kalorien mehr zu sich nimmt. Das ist ja vermeidbar. Außerdem hast du sehr viel Salz und Zucker und eine matschige oder komische Textur, die in der Natur so nicht vorkommt. Fett und süß und salzig, also praktisch Aromen, die Naturaromen, die fehlen, werden dann durch solche Intensivstoffe ersetzt und dadurch hast du auch mehr Hunger, bist weniger befriedigt und isst einfach auch oft Chemie, was auch mal okay ist, aber dann einfach bewusster einzukaufen und mal gucken, wie viele Inhaltsstoffe sind denn da und wenn das jetzt vielleicht mehr sind als 3 oder 5, dann einfach mal hellhörig zu werden und nochmal nachzudenken, brauche ich das? Oder kann ich mir statt vielleicht einem veganen Burger, den du gar nicht mehr erkennst, was da so drin ist, einfach mal ein paar Pilze anbraten mit Zwiebeln und das zwischen 2 solche Brötchen zu legen mit ein bisschen Tomate?
Ja. Manchmal muss man aber auch sagen, natürlich Respekt, was die Chemie da alles produziert hat und wie das schmeckt.
Aber ähnlich wie bei der Kosmetikindustrie ist auch die Lebensmittelindustrie darauf aus, uns zu Kunden zu machen, uns zu süchtigen und Abhängigen zu machen. Ja. Das ist nicht immer nur Nächstenliebe. Es ist manchmal schon auch so, dass wir mehr von diesen Zeug kaufen. Und es wird ja auch manchmal mit grünen Labels oder Bildern oder Pflanzen geworben, weil suggeriert werden soll, das ist alles super gesund und bio. Und das ist es eben ganz oft nicht. Gucken wir uns zum Beispiel Stevia an. Ein als gesund beworbener
Stevia,
Süßstoff.
Stevia, absolut.
Das ist ein totales Kunstprodukt. Diese Glykoside, die da rausgezogen sind, haben sogar ein eigenes E. Also ne, das, man sieht ja bei so Zusatzstoffen immer diese vielen E's.
Nicht alle E's sind ungesund, nicht aber die meisten. Ne?
Auf jeden Fall ist es nicht mehr ein natürlicher Stoff, dieses Stevia explizit. Also Stevia als Pflanze, als Gesamtpflanze, die hat auf jeden Fall sicherlich Gesundheitsaspekte. Auf jeden Fall. Ne? Pflanzenstoffe sind ja ganz vielfältig. Aber das, was wir heute als Stevia verkauft bekommen, ist eben ein krasser Extrakt und total verändert. Und da gibt es auch wenig Studien. Und auch hier, das darf auch mal sein, aber es sollte nicht in so großen Mengen sein. Wir sollen nicht glauben, wenn da ein schönes grünes Blatt drauf ist, dass wir uns jetzt was besonders Gutes damit tun.
Ja, ist immer gut, sich das mal wieder wachzurufen. So, noch ein paar kurze Antworten, Sätze, die du vervollständigst. Mein verborgenstes Talent, das niemand von mir erwartet, ist... Na, was kannst du besonders gut?
Schauspielen, würde ich sagen. Aber auch das ist natürlich, weiß ich nicht, ob das niemand von mir erwartet.
Warst du in der Theatergruppe mal?
Ja, ich war in der Theatergruppe und ich denke immer, dass sozusagen das alltägliche Leben mit Menschen in Kommunikation zu sein, auch immer ein bisschen was von Schauspiel hat. Nicht, dass man sich verstellt, aber dass man für Unterhaltung sorgen muss. Auch in der Sprechstunde, dass man den Menschen fesseln muss, dass man ihm eine Geschichte erzählen möchte, die wahrhaftig ist, die Tiefgang hat und die eben Emotionen berührt, damit. Und das ist ja auch bei der Ernährung so wichtig, weil es bleibt nur hängen, wenn du eine Geschichte dazu hast, wenn du ein Gefühl dafür hast.
Natürlich.
Wenn du Lust hast.
Wenn du Bilder erzeugst.
Leidenschaft.
Ja. Hast du die Julia gespielt?
Die habe ich nicht gespielt, aber ich war neulich Rettungsärztin Cordula in einer Polizeiserie in der ARD.
Du hast einen Schauspieljob gehabt?
Ja, einmal als Gast mitsprechen im Großstadtrevier in der ARD.
Wie bist du daran gekommen?
Ich bin dazu gekommen, weil der Regisseur, und das darf ich erzählen, ich habe ja Schweigepflicht, aber der lag bei mir auf der Liege als Patient. Und dann schaute er mich an und sagte so, so muss die Rettungsärztin Cordula sein. Möchtest du diese Rolle haben? Und ich so, also ich weiß das nicht.
Ich habe nicht mal die Julia gespielt, aber...
aber dann habe ich das ausprobiert und es hat total Spaß gemacht, das mal auszuprobieren.
Ja,
wobei Schauspielen, da hat man auch viel Wartezeit. Man muss jede Szene wiederholen von verschiedenen Blickwinkeln. Das ist auch nicht ohne.
Hört man immer wieder. Es kann, glaube ich, wirklich extrem anstrengend sein. So, abgesehen von Schauspielerei, wenn ich eine völlig andere Karriere hätte wählen müssen... Als Hautärztin wäre ich heute
Journalistin oder Schauspielerin oder Psychologin.
Ja, Psychologin. Ich habe das Gefühl, alle wollen gerne Psychologen sein. Ich finde, das ist so ein Zeichen unserer Zeit. Alle sind fasziniert von Psychologie.
Ja, weil man merkt, dass es einem den Umgang mit anderen Menschen erleichtern kann, dass man besser auf sie eingehen kann und dass man sich selber vielleicht auch besser versteht. Und in meinem Alltag als Ärztin habe ich oft 20-50% meiner Patienten vor mir, die eben psychische Themen haben. Entweder werden sie krank wegen ihrer Psyche oder ihre Krankheit macht auch was mit der Psyche. Und wir alle haben ja Psyche und Psychosomatik, also die Verbindung von Geist und Körper, von Seele und Körper und auch die Biochemie, die bei beiden eine Rolle spielt, das kann man eigentlich nicht trennen. Und ich bin traurig darüber, dass gerade in der Ausbildung von Medizinern die Psychologie zu kurz kommt, auch die Ernährungsmedizin zu kurz kommt und die Präventionsmedizin zu kurz kommt und die Kommunikation, die Arzt-Patienten-Beziehung.
Ja, aber umso besser kann man Bücher dann dazu schreiben.
Ja, dann erforscht man das und versucht das dann richtig zu machen. Man lernt. Aber ich finde, also auch beim Thema Ernährung zum Beispiel, Essen ist natürlich ein Lebenselixier und wir brauchen das alle, um zu funktionieren. Aber es hat ja auch ganz viele seelische Aspekte. Also wenn man sich jetzt gerade die jungen Menschen anschaut, die alle ein Thema, fast eine Essstörung oder viele entwickeln, weil sie auf Social Media Körper sehen, die unrealistisch perfekt aussehen, ob das echt ist oder nicht. Aber natürlich zieht jeder den Bauch ein und zeigt what I eat in a day, also die gesunden Bowls mit den verschiedenen bunten. Es kann inspirieren, aber es kann auch tierisch unter Druck setzen, weil bin ich jemand, der Zeit hat, morgens einzukaufen, für meine Familie immer gesundes, abwechslungsreiches Essen parat zu haben und Kichererbsen mit Kräutern, Chili, ein bisschen Salz zu grillen und das dann gepflegt zu snacken. Also da sehe ich schon sehr viel Druck. Also die Leute, die jung sind, die haben es nicht einfach, weil die sehen eben, sie müssen sportlich sein, sie müssen sich gesund ernähren, sie müssen toll performen. Und das macht teilweise echt Frust und Depression.
als du gerade eben sagtest, ich, also du sprachst von deinem Job als Cordula und sagst du, ich als Ärztin, habe ich gesagt, ey krass, die spricht schon in ihrer Rolle jetzt gerade. Und dann fiel mir bei den anderen, du bist ja wirklich Ärztin.
Ja.
Ich dachte gerade, jetzt ey, wirklich krass, die denkt sich so rein in diese Cordula,
ja.
Das ist ja Method Acting vom Feinsten.
Ja, ich konnte authentisch sein zumindest, ja.
Du bist ja richtig Ärztin. Mein letzter völlig absurder Online-Kauf war...
Ein Buch über Ernährungsmedizin, wo ich super enttäuscht war, weil das empfohlen wurde. Und es war wieder nur das Übliche, was in diesen ganzen Frauenzeitschriften drin steht. Die allgemeinen Aussagen, die eigentlich jeder schon weiß. Und ich dachte, ich kann mir da noch eine Inspiration holen und bin aber jetzt froh, dass ich erst am Ende meines Buches geguckt hat, was schreiben denn anderen so. Weil man will nicht sich so beeinflussen lassen.
Ja, ja.
Und ich glaube und ich hoffe, dass ich es geschafft habe, Menschen mal die Wissenschaft näher zu bringen, sodass man das versteht, dass man darauf auch Lust hat und es eben zu verknüpfen mit Geschichten aus meinem Praxisalltag, wo man eben auch sieht, was passieren kann. Zum Beispiel, wusstest du, dass Skorbut, diese Vitamin C-Mangelkrankheit der Seefahrer aus dem 18. Jahrhundert, dass es die heute wieder gibt oder noch gibt?
Und die sieht gruselig aus.
Ja, wo zum Beispiel die Zähne locker werden und richtig. Der Mensch ganz doll abbaut und Knochen und alles schwach wird. Bei einem Gamer, der hat halt den ganzen Tag nur die Gaming-Diät mit Cola und Pizza gegessen und ist also wochenlang nicht aufgestanden aus seinem Sessel, bis sein Spielepartner gesagt hat, was ist mit dir los? Du kannst dich ja gar nicht mehr richtig konzentrieren. Und dann hat er sich durchuntersuchen lassen und dann kam raus, hat halt irgendwie kein Vitamin C mehr zu sich genommen und Skorbut entwickelt. Und dann hat er das aber Gott sei Dank rechtzeitig erkannt, konnte dann mit Vitamin C Supplements und Lebensmitteln, Brokkoli und Erdbeeren und also Zitrusfrüchten und Kiwi das wieder aufbauen. Und es wurde geheilt, aber hat dann natürlich echt dieses Level auch mal durchgespielt. Und ich finde, daran sieht man eben, dass eben auch heute es nicht selbstverständlich ist, dass man trotz voller Teller sich immer gesund ernährt. Oder eine Patientin, die so eine große Angst hatte vor Fett, dass sie gar kein Fett gegessen hat und auch keine Omega-3-Fettsäuren. Und ich habe gesehen, die hat eine Hauterkrankung, die wollte sich immer diese raue, dicke Haut weglasern. Und ich habe gesagt, ich glaube, das können wir weder wegcremen noch weglasern. Wollen wir mal im Blut gucken, was ihnen fehlt? Ich gebe ihnen schon mal Omega-3-Fettsäuren. Und sie so, nein, ich esse kein Fett. Nein, auf gar keinen Fall. Die war halt ganz, die hatte eine Essstörung, war ganz, ganz mager. Und die hatte eine tierische Angst vor Fett. Natürlich, unser Körper kann auch Fett aus anderen Lebensmitteln herstellen. Aber diese Fettphobie ist halt auch bei manchen da. Dabei brauchen wir Fett, auch um schlank zu bleiben, brauchen wir Fett. Ganz viele Funktionen, Hormone und Zellbestandteile und Gehirnstrukturen sind aus Fett aufgebaut. Und Fett ist ein Geschmacksträger, das befriedigt.
Ja, Fett.
Und wir müssen auch Fett essen.
Fette können sogar beim Abnehmen helfen,
so
habe ich jetzt gelesen.
So ist es, weil sie lange satt machen. Also dieses Low-Fat und Low-Carb, das braucht man alles nicht. Im Gegenteil, das sind auch Paleo, das sind alles sehr starke Extreme, die man überhaupt nicht braucht. Was aber, finde ich, wichtig ist, ist Ballaststoffe. Wir haben ja vorhin gesagt, 30 Pflanzen pro Woche, außerdem 30 Gramm Ballaststoffe am Tag. Und das kann man mal tracken.
Okay, die Top 5.
Das kann man echt mal tracken. Also man
Top 5
ja so
Lebensmittel, wo wir die Ballaststoffe eigentlich uns täglich
also
reinziehen können.
Also mein Lieblingsburner sind die Akazienfasern.
Also Akazienfasern.
Ja, okay. So ein Pulver, getrocknetes Harz aus der Akazie, 80% löslicher Ballaststoff, Darmpflege pur. Die lieben gesundheitsförderlichen Bakterien vermehren sich. Und meine Patienten, die das nehmen, die manchmal so ein Gewichtsthema haben, sagen, ich habe einfach mal 6 Kilo abgenommen, seit ich das mache. Vor dem Essen ein Glas großes Wasser, ein großes Glas mit eingerührten Akazienfasern, die quellen dann im Magen, lassen die Schlankmacher, Darmflora sich vermehren und die sind super happy. Aber natürlich auch alle anderen Pflanzen, also bittere Salate ganz besonders oder Wurzelgemüse, aber auch Wassermelone oder weißer Pfirsich, das hat alles viele lösliche Ballaststoffe. Außerdem, wenn wir jetzt schon beim Darmthema sind, wir wollen den Darm, das ist ja meine Lieblingsernährung, die mikrobiomfreundliche Ernährung, auch gerne mal fermentierte Kost. So wie die Japaner, ich war in Japan, habe mir das mal angeschaut, wie die sich ernähren. Okay. 3-mal am Tag irgendein fermentiertes Gemüse, das danach nicht nochmal erhitzt worden ist. Also kaltes Gemüse. Unpasteurisiertes Sauerkraut.
Fermentiertes Gemüse. Also, wie kriege ich fermentierten Brokkoli hin?
Ja, man kann das, also es gibt so richtige Fermentationstöpfe, aber du kannst es natürlich auch im Bioladen einfach, also die meisten werden das jetzt nicht machen, du kannst dir einfach frisches Sauerkraut kaufen oder Kimchi beim Koreaner und einfach nur nicht mehr erhitzen. Und dann kannst du das essen. Oder es gibt die
Schmeckt dann aber auch nicht mehr so gut.
Es gibt die effektiven Mikroorganismen, das ist auch so ein Langlebigkeitsgesurf, da trinkst du wie so einen kleinen Shot, das trinken die Menschen auf Okinawa und leben sehr lang, weil die ihre Darmflora dadurch anreichern. Und ich will dir mal sagen, Ich arbeite ja auch ein paar Tage im Monat in der Schweiz. Und bei meinen Schweizer Patienten mache ich genauso wie bei meinen Berliner Patienten oder den deutschen Patienten eine Darmflora-Analyse. Wir gucken uns das Mikrobiom an, um zu schauen, warum haben die denn vielleicht Verdauungsprobleme oder Entzündungen. Oder manche machen es einfach nur, weil sie ja lange leben wollen und sind neugierig. Die Wissenschaft dazu ist noch im Fluss, aber man kann einige Dinge schon sehr sicher sagen, dass zum Beispiel eine hohe Artenvielfalt im Darm so ähnlich ist wie so ein schöner Mischwald. Also robust, langlebig. Ja? Und wenn wir eine Monokultur haben, so eine mickrige, dann kommt ein Erreger und mäht alles nieder. Das heißt, meine Schweizer Patienten haben ganz häufig eine wahnsinnig hohe Artenvielfalt. Und da fragt man sich, wieso ist denn das so? Wir haben sehr viele gesundheitsförderliche Gruppen. Weil dort sehr viel auf regionale Kostwert gelegt wird.
Ja, ja, ja.
Die Qualität der Lebensmittel wird groß geschrieben. Weniger Pestizide, frischeres, reiferes Essen mit vielen Pflanzenfarbstoffen. Auch Urgemüsesorten werden dort angeboten im Supermarkt. Also es ist leichter, sich dort gesund zu ernähren. Und man hat eben auch viel Landwirtschaft und kann eben auch mal beim Bauern auch Eier und sowas kaufen, wo auch schon Omega-3-Fettsäuren drin sind. Ganz anders als jetzt so Zuchthühner Eier legen.
Ja.
Also ich will nur sagen, auch eine gute Wasserqualität dort, das hat einen Einfluss, was wir essen. Also wir haben einen Teil Genetik, der macht 10-30% aus und der Rest ist wirklich Lebensstil und halt auch Umweltfaktoren. Und wenn wir eine saubere Umwelt haben, haben wir eine gesunde Ernährung und wenn wir darauf achten, haben wir eine bessere Darmflora und dadurch wiederum geht es uns besser. Das ist so und die machen aber auch, die Schweizer, also als Kultur ist das, die gehen halt am Wochenende elastisch federnd in den Berg wandern.
Ja.
Und wir wissen das zum Beispiel auch, Sport,
also
gehen
auch auf die Berge, nicht nur in den Berg.
Ja, ja, also auf den Berg.
Das klingt so, wie sie geht in den Berg.
Ja, ja.
Also.
In die Berge und oder auf den See. Also sie sind sehr naturverbunden, das ist also Kulturgut und eben die Muskeln zu bewegen, an die frische Luft zu gehen, das hat auch einen Einfluss auf die Darmflora. Das hat man nachgewiesen.
Das ist überhaupt das Allerbeste.
Ja.
So, vielleicht noch zwei Sätze so aus der Praxis dann bei dir. Denn die Menschen kommen ja mit den absurdesten Theorien dann noch teilweise. Die kurioseste Behandlung, die dir jemals ein Patient vorgeschlagen hat. Schüttelst sofort mit dem Kopf. Also du nickst, muss ich sagen.
Eine Patientin wollte mir ihr gesamtes Vermögen vermachen, wenn es mir gelingt, die Qualität ihrer Körperhaut insgesamt zu straffen. Weil sie war sehr sonnengeschädigt und schon etwas wellig überall. Aber dafür gibt es keine Therapie. Also ich habe alle Geräte, die es auf dem Markt gibt, getestet. Dann wäre ich Gilliardärin. Also das war ein bisschen... Aber ja, also das war vielleicht die im medizinischen Bereich...
Witzig.
Nachvollziehbare, aber doch im Moment leider noch absurdeste Fragestellung.
Ja. Wir wissen ja auch, dass Menschen sich möglichst wenig auf die Haut schmieren sollen oder auch ins Gesicht schmieren sollen. Die Haut kümmert sich ja selber schon um alles. Die kurioseste Zutat, die sich einer deiner Patienten mal ins Gesicht schmieren wollte oder es getan hat?
Also ja, ich propagiere ja Lebensmittel für die Haut. Dazu gehört Möhrensaft und dazu gehört Tomatenmark und knallgrüner Matcha-Pulvertee. Und irgendjemand hat das falsch verstanden und hat sich Tomatenmark-Masken gemacht, statt Tomatenmark zu essen. Also Dermatologie ist auch Ernährungsmedizin, weil du die Haut eben von außen nur bedingt verändern kannst. Da ist die ja schon fertig. Du kannst von außen eigentlich nur die Hautbarriere vielleicht unterstützen, wenn sie trocken ist. Dann kannst du ein bisschen Fett draufschmieren.
Ja.
Aber aufbauen tust du die Haut von innen. Deswegen ist Hautpflege immer auch Ernährung.
Das Schlusswort. Frau Doktor? Ich danke Ihnen
für
die schöne Begegnung heute Abend. Wir haben ja das einiges mitbekommen.
Ja, ich wünsche guten Appetit. Es war köstlich im wahrsten Sinne.
Dann danke dir für heute.
Ich danke dir.
Talk mit Thies.
Das war wieder schön. Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Was ist das Gute an Geheimnissen? Und was das Schlechte? Wie entschuldigen wir uns richtig? Woher kommt unsere Sehnsucht nach Herkunft? Und wie wirkt die Natur auf unsere Psyche? Solche und viele andere Fragen beantwortet der Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radio Wissen und Das Wissen. Lebensnah und wissenschaftlich fundiert nimmt euch unser Podcast Wie wir ticken mit in die Welt der Psychologie. Wir fragen nach den Ursachen von Gefühlen, Gedanken und Verhaltensweisen. Wir reden über Sehnsüchte und Süchte, wir klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und blicken ins Hier und Jetzt. Und wir sagen, wie man sich und andere besser verstehen kann. Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast von Radio Wissen und Das Wissen von SWR und BR. Alle neuen Folgen findet ihr mittwochs in der ARD-Audiothek und ab Freitag überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.